Ich begrüße Sie wieder einmal zu einem philosophischen Brocken. Es ist heute ein Werkstattgespräch. Mein Name ist Franz Wimmer vom Institut für Philosophie in Wien. Und meine Gesprächspartnerin ist Frau Karin Preisendanz, Professorin am Institut für Südasienkunde der Uni Wien, wo es ein Diplom- und Doktoratstudien gibt im Fach Indologie. Ich begrüße Sie herzlich, Frau Preisendanz, zu diesem Gespräch und möchte nach all den Vorspielen von vorhin gleich zum Thema kommen. Wie ist die indologische Wissenschaft eigentlich in Europa entstanden, ist meine erste Frage. Und eigentlich will ich dann natürlich wissen, was ich als Philosoph davon zu halten habe und wie ich als Philosoph da einen Zugang finde. Also wie hat es eigentlich mit der Indologie in Europa begonnen?
Ja, ganz so weit sollte man vielleicht da nicht zurückgehen. Da die Missionare hier als erste zu nennen wären, die sind vielleicht für die Philosophie nicht so von Interesse. Ich glaube, die Indologie in Europa hat tatsächlich ihren Anfang genommen mit philosophierelevanten Themen, mit dem Sir William Jones, dem Begründer der Ascetic Society, der zunächst das Interesse gerichtet hat auf die Sanskrit-Studien über die Erkennung der sprachlichen Verwandtschaft der indoeuropäischen Sprachen. Nach dieser Entdeckung wurde man in Europa generell aufmerksam auf die indische Literatur, darunter auf die philosophische Literatur. Und die berühmte Bhagavad Gita, das große religiös-philosophische Lehrgedicht, wurde ja schon im 18. Jahrhundert übersetzt von Charles Wilkins und dadurch in Europa in englischer Übersetzung bekannt. Von der französischen Seite her wäre vielleicht die wichtigste Persönlichkeit der große Orientalist und Reisende Anquetil du Perron, der von seiner Reise nach Indien die Upanishaden nach Europa gebracht hat. Das ist Ihnen als Philosoph sicher bekannt, dass es sich hier um eine persische Version der Upanishaden gehandelt hat, die im 17. Jahrhundert übersetzt wurde von Darashikoh, dem Bruder des Mogulherrschers Aurangzeb. Anquetil du Perron hat sie ins Lateinische übersetzt, ist erschienen 1801-1802 und ohne Anquetil du Perron wäre Schopenhauers Rezeption der Upanishaden nicht denkbar.
Ah, jetzt haben Sie einen genannt, auf den ich auch zu reden kommen wollte. Um 1800 herum kann man wohl sagen, haben dann auch Philosophen, die wir heute kennen noch, begonnen, sich für die indische Philosophie zu interessieren oder damit auseinanderzusetzen. Bleiben wir nun bei den Deutschen, würde ich vorschlagen. Ja. Wer sind die?
Nun, als der bekannteste wäre aus der Zeit zunächst Schlegel zu nennen.
Friedrich.
Und zwar Friedrich von Schlegel, ja, mit seiner Bekannten über die Sprache und Weisheit der Indier. Das wäre das erste als indologisch zu bezeichnende Werk in der deutschen Sprache, das sich mit der nicht nur Sprache und Literatur, aber eben auch der Philosophie beschäftigt, auf der Grundlage von Originalquellen. Friedrich von Schlegel hat Sanskrit studiert. Er ist in Paris gewesen, hat dort bei Hamilton Sanskrit gelernt und hat sich jetzt für dieses Buch mit den Originalquellen beschäftigt. Er ist als der wichtigste Rezeptionist in der Romantik wohl zu verzeichnen, am einflussreichsten. Ist dann allerdings in späterer Zeit auch zu einer Kritik übergegangen.
Sie wissen, aber wissen Sie vielleicht, dass die Standardbibliographie der Wissenschaften um das Jahr 1830 herum dieses Werk von Friedrich von Schlegel nicht in der Abteilung Philosophie verzeichnet, sondern in der Abteilung außereuropäische Literaturen. Also ist es ein genuin philosophisches Interesse der deutschen Philosophen an der Philosophie Indiens gewesen oder was war das eigentlich?
Nun ja, es ist die Romantisierung Indiens. Es ist der Versuch Schlegels und der Romantiker, die ursprüngliche Religiosität, ursprüngliche Mythologie in Indien wiederzusehen. Eine Art Offenbarung, die sie dort sehen wollten, wovon er dann Abstand genommen hat. In seiner späteren Kritik hat er zum Beispiel den Pantheismus und auch die Emanationslehre, die er in den indischen religiös-philosophischen Texten gesehen hat, kritisiert als eine Verzerrung dieser ursprünglichen Offenbarung, die er aber immer noch in Indien sehen wollte. Also eine Idealisierung der indischen Quellen, wie sie ihm zu dieser Zeit zugänglich waren.
Das war vor jetzt fast 200 Jahren. Nicht? Ja. Und heute ist es so, dass etwa an den ungefähr 1000 Philosophy Departments in den Vereinigten Staaten fast nirgendwo sich die Philosophen mit indischer Philosophie befassen. Also es sind vielleicht 3 oder 4 Departments, an denen indische Philosophie gelehrt wird. Bevor wir können das natürlich nicht ausführlicher besprechen, aber einen sollten wir doch nennen, der sich verabschiedet hat von der Vorstellung, es gäbe eine ernstzunehmende Philosophie in Indien, das war Hegel, nicht?
Ja, der Gegenspieler, der philosophische Gegenspieler, was die Indienrezeption betrifft von Schlegel, aber auch seinem Bruder, dem August Wilhelm Schlegel. Ja, die Kritik, einmal keine Unterscheidung von religiösen und philosophischen Fragestellungen.
Das sagt Hegel.
Das war Hegel, ja, was zu einem großen Teil auch damit zusammenhängt, dass er sich sehr stark auf die Bhagavad Gita bezogen hat, die von Schlegels Bruder ins Deutsche übersetzt wurde, nachdem ja Wilkins sie schon ins Englische übersetzt hatte. Wilhelm von Humboldt hat interessante Essays zur Bhagavad Gita geschrieben und darauf hat sich Hegel bezogen. Dort sind natürlich religiöse Elemente, Yoga, Meditation, Weltentsagung, Erlösungslehre sehr stark enthalten und das hat wohl bei ihm wesentlich das Bild geprägt, dass Religion und Philosophie nicht auseinandergehalten werden.
Ein Bild, dem Sie sich nicht anschließen.
Nein, aber Hegel konnte zu dieser Zeit noch nicht so viel von anderen philosophischen Texten wissen. Er hat zum Beispiel die Essays von Colebrooke zwar schon gekannt, aber nicht mehr richtig in seinen Vorlesungen berücksichtigt. Das war auch ein Engländer, der als erster sich mit den klassischen philosophischen Systemen Indiens in den Sanskrit-Originaltexten beschäftigt hat. Seine Essays wurden erst 1835 gesammelt veröffentlicht, aber einige gerade über Logik und Erkenntnistheorie sind schon zu seiner Lebzeit erschienen. Hegel hat das nicht mehr ganz zur Kenntnis genommen.
Wir können den Überblick oder diese historische Rückblende nicht wirklich weiterführen. Wir wollen uns dann mit anderen Themen, die mehr systematisch sind, befassen. Und ich bitte Sie, Frau Preisentanz, jetzt kurz etwas zu dem sagen, was wir gleich hören.
Ja, wir werden eine moderne, dramatische Vertonung der wichtigsten Verse der Bhagavad Gita, die ja hier eine Rolle spielt, hören. Und zwar aus dem 2. Kapitel der Bhagavad Gita, 4 Verse, in denen es um die Unsterblichkeit der Seele geht.
Sanjaya Uvacha Tam tatha krupaya vishtam ashrupuna kulekshanam tam tatha krupaya अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषिदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः उवाच मधुसूदनः श्रीभगवान् उवाच अशोचान् अन्वशोचस्त्वम् प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः नानुशोचन्ति पंडिताः। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेद अविनाशिनं नित्यं य एनं अजं अव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्।
Ja, also das waren Verse aus der Bhagavad Gita, die Hegel kannte, wahrscheinlich. Er hat einiges nicht gekannt. Sie sagten, er ist gestorben, bevor einige wichtige Arbeiten erschienen sind. Wie steht's denn eigentlich heute? Wir brauchen uns nicht mehr unbedingt auf dasselbe stützen wie Hegel. Wir sollten uns wahrscheinlich auch nicht auf Hegels Sicht überhaupt stützen, wenn wir uns mit der indischen Philosophie befassen. Aber wie steht's denn eigentlich heute? Was kann ich als Philosoph erwarten von den Indologen? Welche Lehrangebote, was für Arbeiten gibt es, Veröffentlichungen und so weiter, die mir da einen Zugang schaffen?
Ja, vielleicht zuerst die Veröffentlichung, weil das etwas ist, was ein generelles Thema ist. Es gibt inzwischen eine riesige Flut von Veröffentlichungen im englischsprachigen Bereich, Nordamerika, England, aber auch von Indien sehr viel. Es gibt am französischen, im deutschsprachigen Bereich ebenfalls Werke zur indischen Philosophie. Dort ist es weniger. Diese Arbeiten umfassen einmal Übersetzungen mit Annotationen, die zumeist sehr nüchtern gehalten werden und so glaube ich bei entsprechender Geduld für die Diskussion von philologischen Fragestellungen einem Philosophen doch ein recht neutrales, objektives Bild der Texte vermitteln können, wenn sie nicht Zugang zum Original haben. Dann gibt es die interpretativen Werke, die sich zum größten Teil, zumindest im deutschsprachigen, aber auch im nordamerikanischen Bereich ebenfalls auf die Originaltexte beziehen, wo natürlich dann schon je nach philosophischer Ausrichtung des Autors eine gewisse Methodik und eine gewisse Interpretationsrichtung vorgegeben ist. Die muss der Philosoph natürlich dann auch in Betracht ziehen.
Also Sie beruhigen mich. Ich muss nur Englisch können und Französisch vielleicht ein bisschen, Deutsch jedenfalls, aber ich muss nicht Sanskrit lernen.
Wenn Sie sich tiefergehend mit den Gedanken und den möglichen Interpretationen, weitergehende Interpretationen der Intentionen der Autoren dieser Zeit beschäftigen wollen, dann sollten Sie doch den Schritt unternehmen, sich die Grundkenntnisse des Sanskrit anzueignen. Die Sprache der philosophischen Texte ist eigentlich gar nicht so schwer, insofern sie relativ einheitlich ist. Das heißt, es handelt sich hier um einen gewissen wissenschaftlichen Stil des Sanskrit mit einer gewissen, sehr rigoros durchgehaltenen Terminologie, die man sich an ein, zwei Beispielen mit einem guten Lehrer, der sich im Bereich auskennt, angeeignet habend, einmal dann auch für immer weiter verwenden kann. Sie haben da keinen großen Wechsel im Stil. Sie müssen nicht die gesamte Sanskrit-Literatur beherrschen können als Philosoph.
sondern nur diese Terminologie.
Terminologie und, Entschuldigung, ja, ja. Und ein gewisser Stil. Ja. Das ist ein Stil, den zum Beispiel Feldwald-Wiesen-Indologen, wie ich sie gerne nenne, nicht beherrschen können. Sie verstehen bedeutend weniger von den Texten als ein Philosoph.
Wir sprechen jetzt von einer Gruppe von Traditionen, ist das richtig? Sprechen aber doch nicht von allem, was in Indien an philosophisch Relevantem entstanden ist. Also wir sprechen etwa nicht vom Buddhismus oder auch nicht explizit vom Jainismus, von den sogenannten Nastika-Richtungen, sondern von denjenigen, aber doch von allen Richtungen, die unter Astika zu subsumieren wären.
Nun, das wären die Richtungen, die die Autorität der Veden anerkennen, ja. Auch wenn es nur eine nominelle Anerkennung ist. Diese verschiedenen Traditionen, die man jetzt als Nicht-Buddhismus, buddhistisch, nicht-jainistisch bezeichnet, es sind natürlich nicht in einem Vakuum entstanden und haben sich auch nicht in einem Vakuum entwickelt. Sie haben sich auch entwickelt, sehr wohl. Es besteht ja oft auch die Vermutung, dass in Indien alles monolithisch ist, alles schon immer so war und sich nicht verändert, sondern diese verschiedenen Traditionen, die verschiedenen Schulrichtungen innerhalb der Astika-Richtungen sind natürlich in einem ständigen Wechsel, einem ständigen Austausch gestanden mit den buddhistischen und jainistischen Richtungen. Sie haben sich unterhalten. Sie können, um ein schönes Beispiel zu geben, nicht nur von einer Seite das verstehen. Das wäre so, als ob Sie bei einem Telefongespräch zwischen zwei Personen nur die eine Seite hören. Ja. Wenn Sie nicht auch die andere Seite berücksichtigen.
Und diese Terminologie, von der Sie gesprochen haben, hilft mir die auch beim Verständnis buddhistischer?
Ja, selbstverständlich.
Texte? Also das ist eigentlich
selbstverständlich. Die philosophischen Fragestellungen, die zentralen philosophischen Fragestellungen der klassischen Zeit sind in diesen drei großen Traditionen, wenn wir sie mal so nennen, Nastika und Astika-Traditionen, gleich. Jede Richtung in sich hat dann ihre eigene Sonderterminologie, aber das gilt auch für die Richtungen innerhalb des Buddhismus, ja, oder innerhalb der Astikas.
In Europa.
Ja.
Ja, also für die Philosophen in Europa gilt es ja auch in extremer Weise. Sie sprechen immer von den philosophischen Fragestellungen. Was sind denn eigentlich die Schwerpunkte oder was kann ich, zu welchen Themen kann ich da eigentlich Kompetentes erfahren von den indischen Philosophen?
Eigentlich zu fast allen zentralen Fragestellungen, die man auch in der europäischen Philosophie.
Also ich erwarte es natürlich, dass ich in der Logik, die Logikgeschichte Indiens ist ja außerordentlich interessant, und die Erkenntnistheorie.
Ja. Logik, die Frage nach der Schlussfolgerung, nach der korrekten Schlussfolgerung, nach gültigen Gründen, nach fehlerhaften Gründen, die Erkenntnistheorie, was sind die mittelgültiger Erkenntnis, das heißt sinnliche Wahrnehmung wird ausführlichst diskutiert, dann die Schlussfolgerung als ein zweites mittelgültiger Erkenntnis, die Rolle der Tradition, der Überlieferung als ein mittelgültiger Erkenntnis, das ist etwas, was explizit besprochen wird, was auch in der westlichen Tradition natürlich der Fall ist. Traditionen, Überlieferungen spielen eine Rolle in unserer Erkenntnis, es wird aber nur nicht so klar thematisiert, wie zum Beispiel sinnliche Wahrnehmung oder Schlussfolgerung. Auch weitere Themen wie Irrtumslehre sind sehr zentral. Die Sprachphilosophie ist ein ganz wichtiges Thema in der klassischen indischen Philosophiegeschichte. Das beginnt mit der Wortmorphologie über die Theorien der Bedeutung der Worte bis zu Satzbedeutungstheorien, Kommunikationsfragen, wie funktioniert die menschliche Kommunikation durch die Sprache, werden philosophisch beleuchtet.
Das hat ja wahrscheinlich wirklich menschheitsgeschichtlich in Indien begonnen, nicht? Diese Sprachtheorien oder Sprachphilosophie.
Ja, Panini. Als der erste Sprachwissenschaftler der Menschheitsgeschichte. Ja. Ich glaube, das darf man ohne Übertreibung sagen. Er hatte natürlich seine Vorgänger in Indien. Er ist nicht aus dem Nichts entstanden, aber wir haben keine Zeugnisse von ihnen.
Ja. haben die Inder sich auch, die indischen Philosophen, sich auch mit metaphysischen, natürlich haben sie sich mit metaphysischen Fragen auch beschäftigt, nehme ich an, Gottesbeweisen und ähnliche Fragestellungen, mit der Psychologie, also der Seelenlehre sicherlich. Wie steht es denn eigentlich mit der praktischen Philosophie, also mit der Ethik oder solchen Disziplinen?
Ethik ist nicht ein explizites Untergebiet, Sondergebiet der indischen Philosophen, im Gegensatz zu Erkenntnismitteln, ne, das wäre Erkenntnistheorie und Logik, und Erkenntnisgegenstände, das wäre Ontologie und Metaphysik. Die Ethik kommt dann zum Tragen, wenn es um soteriologische Fragen geht, die im Sinne der Heilsrelevanz der Erkenntnisse, die durch die Systematik der Schule gewonnen werden können. Da sind dann die ethischen Momente auch diskutiert, aber sie sind nicht von zentralem Interesse in dem, was wir als klassische indische Philosophie bezeichnen. In den religiösen Texten, in eher religiös ausgerichteten Texten, wird natürlich die Ethik dann stark in den Vordergrund gestellt.
Also Sie weigern sich sozusagen beständig, Hegel auch nur in Erwägung zu ziehen, dass Hegel recht gehabt haben könnte mit seiner Zuschreibung, dass man in Indien das ja ohne dies nie wirklich unterscheiden konnte oder unterschieden habe, die Religion von der Philosophie. Aber dazu kommen wir auch noch einmal ein bisschen später. Jetzt wollen wir wieder etwas hören, und zwar aus dem Yoga-Sutra. Könnten Sie es kurz vorstellen?
Ja, es handelt sich hier um ein Beispiel aus dem Yoga-Sutra, aus dem vierten Buch dieses doch recht bekannten Textes, dem es um die, das Wesen der äußeren Gegenstände im Zusammenhang mit der Erkenntnis, mit den Geistmomenten geht. Traditionell rezitiert der Lehrer ein Sutra, also ein Merksatz vor, dann in Einzelteilen, die Schüler im Chor wiederholen, und dann wird das gesamte Sutra noch einmal im Ganzen rezitiert. Es handelt sich um Sutra 4, 14 bis 17.
Te vyakta sukshma gunatmanaha
Te vyakta sukshma gunatmanaha
Parinamaikatvad vastu tattvam Parinamaikatvad
Parinamaikatvad
Vastu tattvam
Vastu tattvam
Parinamaikatvad vastu tattvam
Parinamaikatvad vastu tattvam
Vastu samye citta bhedattayor vibhaktah panthaha Vastu samye
Vastu samye
Citta bhedat
Citta bhedat
Tayor vibhaktah panthaha तयोर विभक्तः पंथाः
वस्तु साम्ये चित्त भेदात् तयोर विभक्तः पंथाः
न चैक चित्त तंत्रं चेद्वस्तु तदप्रमाणकं तदा किं स्यात् न चैक चित्त तंत्रं
नचैकचित्ततन्त्रम्
चेद्वस्तु
चेद्वस्तु
तदप्रमाणकम्
तदप्रमाणकम्
तदा किं स्यात्
तदा किं स्यात्
नचैकचित्ततन्त्रम् चेद्वस्तु तदप्रमाणकम् तदा किं स्यात्
नचैकचित्ततन्त्रम् चेत् वस्तु तदप्रमाणकम् तदा किम् स्यात्
तदुपरागापेक्षित्वाच्चित्तस्य वस्तु ज्ञाता ज्ञातम् तदुपरागापेक्षित्वात्
तदुपरागापेक्षित्वात्
चित्तस्य वस्तु
चित्तस्य वस्तु
ज्ञातम् तदुपरागापेक्षित्वाच्चित्तस्य वस्तु ज्ञाता ज्ञातम्
तदुपरागापेक्षित्वाच्चित्तस्य वस्तु ज्ञाता ज्ञातम्